Haben wir es geschafft, meine Maus und ich. Oh. Diese Maus, die spricht nicht mehr so gut mit dem Bildschirm. Sie verhakelt sich und es bricht dann ab. Und nun, ich weiß nicht, ich schalte sie aus und an und ab und zu, aber dann geht's doch wieder. Aber das ist so ein Scheiß. Ich habe es ja schon mal gemeint. Ich brauche bessere Ausrüstung hier. Gear oder Equipment. Oder reden wir lieber Spanisch? El equipaje, el. Ah nein, das ist nicht das richtige Wort. Generell frage ich mich, diese Tasche, was ich damit mache, mit diesen ganzen Worten, die ich mit mir rumtrage, ist das wirklich zu machen? Die Drittelung oder Dreiteilung, wie ich gestern oder wann auch immer das letzte Mal halt sagte. Aber lassen wir davon abkommen. Ich will kurz über meinen Chef sprechen, denn ich stand vorher im Büro und dachte, jetzt, ja, jetzt wollte ich ihn sprechen. Aber es ist mir so, als müsste ich brechen. Und das ist halt so. Wisst ihr, es ist ja alles jetzt klar geworden mit diesen Interviews und diesen Texten. Das ist subjektivistisch, aber das habe ich wahrscheinlich auch gebraucht. Letztlich hat man im Grunde recht. Das Objektive ist das Wahre, nicht das Subjektivistische nach innen schauen und sich selbst beweihräuchern oder anklagen oder diese Selbstfindung und Identität, die man da erspäht oder meint zu sehen. Aber nein, genau, die großen Werke sind eben die, die noch kommen, die halte ich noch unter der Decke, hinterm Berge. Das ist ja klar unbenommen. Und die kleineren, na, die gebe ich schon mal raus. Und das real Zauberhafte, das ist aber das Große, was später kommt raus. Und das ist nicht so persönlich, psychologisch wie das jetzt. Aber das über meinen Vater und so und die Frauen und das alles, das war ein wuseliger Zoo an Ideen und an Pfauen, die da rumlaufen. Und also, es ist so klar, meine ich, dass ich doch nur so. Nein, fangen wir anders an. Wir alle sind ja schüchtern und so. Es fällt immer schwer, die Hemmung zu überwinden und zu sagen, was wäre oder das zu tun, was man halt gern gerade tun wird. Und vor allem, wenn man da nicht bei den Herren ist, in diese Sphäre aufgestiegen, der Chefs und so. Dann ist man ja nur Arbeiter und da macht man sich ungern breiter und macht sich lieber klein. Und das ist ja alles, was ich meine. Also das Ding ist doch dieses Zittern, das ich fühle, diese Schüchternheit gehört zu mir. Und das hat aber auch einen sehr tiefen Hintergedanken oder Tiefsinn, den ich hier nur noch mal kurz referieren will, aber dann nicht zu psychologisch, aber ganz einfach, dass der Imperialismus ja so brutal ist und mein Vater oder wer auch immer das alles ausspricht, ich spreche es aus und es geht nur ums Geld, nicht um die verschissene Nächstenliebe oder was auch immer uns zusammenhielte. Nein, es ist das reine Geld und wer das nicht hat, der krepiert halt, der stirbt, dem fällt was ab, weil er nicht behandelt wird im Hospital. Nein, der kann woanders hingehen, eben allemal einfach in die Gosse und da. Und das ist es halt mit dem Geld, das ist genauso brutal, wenn du eine Wunde hast, wenn dir was nicht gefällt an deinem Körper, na klar, kannst du dich operieren lassen. Eine Schönheits-OP oder auch eine wirklich notwendige zum Weiterleben. Aber eben nur gegen Geld. Das ist eben die harte Realität. Und was soll man denn anders sagen? Also ich erinnere mich einfach an diese Privatkliniken in Argentinien. Die waren so prunkvoll und groß und gut auch. Die gibt es dann natürlich auch, aber nur für die Leute, die halt zahlen können, ne? Das ist eine sehr kleine Oberschicht dort, viel kleiner als hier oder ja, halt viel differenzierter, viel steilerer das Gefälle. Aber die können sich das ja leisten und das sind sehr prunkvolle Kliniken und auch in Marokko, da war ich diesen Januar ja. Und auch da fand ich es einfach beeindruckend, allein diese Architektur von den Krankenhäusern dort. Wow, da denkt man, da möchte ich mal reingehen, allein schon. Wie frisch man sich da fühlen muss, wenn man durch diese Türen geht. Und alles verglast, alles so geschniegelt. Und das ist es meistens. Ich meine, das sind Länder, wo die Leute auf den Straßen krepieren einfach. Aber klar, für die ganz kleine Schicht, für das 1%, dass da das Licht erblickt, ganz oben heraus spät. Und Ja, sich eben als Büttel, als Handlanger der größeren Imperialisten betätigt, der deutschen herrschenden Klasse und eben dieser größeren nordischen Klassen und Länder. Also Lenin nannte das die Kompradorenbourgeoisie. Es gibt ja auch eine Bourgeoisie in solchen Ländern wie Marokko und Argentinien, aber die sind eben nicht wirklich souverän, diese Bourgeoisien. Die hängen nur am Tropf der anderen westlichen, der imperialistischen Bourgeoisien. Aber gut, also das und all das, diese Brutalität, also man stirbt einfach und so, und ich will ja auch nicht sterben und will ja nicht, dass mir das Geld ausgeht. Und das ist einfach, was mich zusammenhält und was mir so gefällt, dann daraus diese Schüchternheit zu machen und zu sagen, ja, ich baue mich zusammen, weil was bleibt mir denn anderes? Hä, ich stehe auf dem Markt, ich muss mich durchboxen und kämpfen und gegen die anderen, und hoffentlich kann ich mir was ergattern, was dann irgendwann dann mich retten kann vor dieser Gosse hier, vor dieser Angst, da eben zu landen und dann gar nichts mehr, kein Genosse, kein Freund, der mir hilft. Und ja, das ist ja eine reale Gefahr, ne? Wenn man ist krank. Gut, hier in Deutschland gibt es immer noch Krankenversicherung, aber das ist ja nicht in vielen Ländern, sondern auf die ganze Welt gesehen, nicht mal in den USA. Aber gut, also ja, und das führt zu dieser Schüchternheit. Aber es geht ja noch viel weiter, ne? Nicht nur diese Brutalität, das habe ich eben gelernt von meinem Vater. Und das verinnerlicht ja, so ist es, das harte Leben. Aber es ist ja noch weiter, dass ich dann aber den Schluss ziehe, ne? Dann muss ich halt viel Geld verdienen, auch unabhängig werden von meinen Eltern, damit die mir nichts zu sagen haben. Und dazu muss ich aber halt gut schreiben. Und am besten schreiben kann ich halt, wenn ich so unglücklich liebe und mir einfach vorstelle, ja, da wäre eine Frau, mit der würde ich zusammen liegen oder mit ihr spazieren gehen an der Kaimauer. Und das wäre es genau. Ja, und das geht aber nicht, ne? Da kommt ein ums andere Mal was dazwischen. Ach, was einfach so krumm läuft und nicht richtig rum. Nicht da und dort und was. Und die Frauen überhaupt, die erwarten ja immer was von einem Mann, ne? Dass er halt sich bessert, sich züchtigt, mäßigt, oder dass sie ihm irgendwann das Zeichen geben, ja, jetzt habe ich es gesehen an dir, du bist nicht mehr so wie die anderen Männer, so ein Stier. Man weiß, diese Männer, die sind scheiße. Und das finde ich gut. Ich finde, man muss das rausarbeiten, diesen Sexismus gegen Männer, der durchaus existiert. Und es ist ja keine Frage, dass der Sexismus gegen die Frauen das eigentliche Problem ist. Wie Sophie Passmann das beschreibt in dem Buch Pick Me Girls, Frauen wollen sich so abgrenzen von anderen Frauen und sagen, ach ja, ich bin so und so, pick me. Also ich bin nicht wie die anderen Frauen. Wir wissen, alle Frauen sind irgendwie komisch und uncool. Aber nein, ich bin nicht so, also pick me. Und deshalb heißt das Pick Me Girls, diese Kategorie an Frauen. Und dann aber gibt es die anderen Feministinnen oder andere Frauen, die sich davon wiederum abgrenzen und sagen, ah nein, ich bin kein Pick Me Girl. Aber genau das finde ich das Absurde an diesem ganzen Buch und dem Grundgedanken darin von Sophie Passmann. Ich habe auch noch eine Folge über Sophie Passmann entdeckt, die kann jetzt auch bald rauskommen. Aber ich wollte auch noch die Kuba-Folge erst rausbringen. Aber egal was dann. Finde es absurd irgendwie. Also ich selber bin noch gar nicht auf diesen Gedanken gekommen, dass es irgendwie sowas gibt. Klar, Frauen werden so wahrgenommen, sie sind irgendwie das kleinere Geschlecht und so. Aber das würde ich schon akzeptieren und nicht bestreiten, und dass das auch in meiner eigenen Sichtweise liegt. Auch wenn ich ja dagegen ankämpfe und so, aber es geht eben nicht so zu 100%. Und das ist ja wie auch immer, aber ich meine nur diesen Gedanken des Pygmy-Girls, ich hatte es noch nie so gehört, aber allein, also für mich ist es nicht plausibel, dass eine Frau sich irgendwie abgrenzen muss, aber also zumindest ich ja, würde das einfach nicht so empfinden, dass alle Frauen irgendwie komisch sind, und dann einer Frau würde ich das verzeihen, so wie auch Julianne Firestone das schreibt, die Männer haben in ihrem Platz einen Kopf reserviert für die eine Frau, die heben sie empor, aber nur um den Preis, dass sie alle anderen Frauen herabsenken. Aber nein, also ich kann so gar nicht denken. Ich kann das verstehen aus irgendeiner Warte. Macht das Sinn? Das war ein Problem oder ist es auch noch? Aber halt nicht für mich und nicht heute, und ich will das auch nicht so beleuchten oder durchleuchten. Genau, weil man das damit nur kräftigt, diese Vorstellung. Also ich sag einfach, ich sag's, es ist mir doch scheißegal, wer ein Pick-Me-Girl ist. Ich will nur ein Pick-Me-Boy sein. Ich sag's so offen, dass ich so bin. Ich warte darauf, gepickt zu werden. Und ich scheiße darauf, was die Standards sind, die Normen, dass die eben andersrum sind. Und der Mann soll sich die Frau rauspicken. Ne? Das ist doch das Grundproblem, was dahinter liegt. Aber Sophie Passmann, und niemand adressiert das. Das meine ich. Warum interessiert das niemand? Oder warum... Aber ich habe es ja schon beschrieben, ne? Das wird immer als selbstverständlich genommen, als das, was so drin liegt in der Sexualität, und ohne das, ohne die männliche Aktivität, wäre es nicht mehr lustvoll, wäre es nicht mehr das genau. Nein, es muss so sein, die Frau, die weicht zurück, die gibt nur einen Blick und sagt so oder so, gibt dir was mit einem Test. Aber genau das meine ich, also das, es ist doch genau andersrum, nämlich wie von Passmann et al. Beschrieben, dass die Männer sich testen lassen müssen und den Blick der Frau standhalten und beweisen müssen, dass sie eben nicht sind wie der Durchschnitt der Männer und nicht so verkorkst und was auch immer. Wie Passmann das ja auch beschreibt, ne? Es gibt diesen Glauben oder diesen Spruch, I can fix him, aber eben nie I can fix her. Warum wollen nur Frauen uns irgendwie heilen und zum besseren Menschen machen, eben nicht mehr so zum toxischen Mann. Und das, finde ich, steckt ja aber drin, das ist ja eine grundlegende Herabwertung von Männern, allein dieses Herangehen der Frauen, dass sie so rangehen und sagen, ach, jetzt schaue ich nach einem Mann, der mich picken soll, aber jedenfalls käme der heran, er muss halt anders sein als sonst ein Mann, weil wir wissen, die Männer, sie sind schweinisch, sie denken nur an Sex und so. Und ich finde, sorry, liebe Leute, aber das ist was, was mich verletzt, also ich rede gern über Sex und so, aber dieser ganze Gedanke, Mann, geht es nur um Sex, so sagte mir auch eine Mitbewohnerin, eine junge Ukrainerin, die hier wohnt, und die auch interessiert war, das war sehr interessant, wir haben mal einen Spaziergang gemacht, sie war eben interessiert an ersten Informationen, ob ich schon mal eine Freundin hatte, und ich sagte, ja, so und so ist das da, und jetzt hat sie auch einen Freund, oder zumindest einen, der da sich eingenistet hat, aber wie dem auch sei, also ich habe sie erwähnt in der TSY 17 auf Englisch, aber das Ding ist, genau, dann sagt sie mir das, ja, Männer, die wollen oft nur das eine, und ich frage sie, ja, aber was das eine, und also genau das finde ich, ich finde das einfach sexistisch, dass das so drinsteckt im normalen Diskurs der Gesellschaft, und das ist nicht, worüber man spricht, was man irgendwie hinterfragt, sondern was man einfach hinnimmt, ach ja, das ist halt so, wir wissen es, die Männer sind so. Und das ist eine Abwertung der Männer. Das Problem ist aber, was dahinter liegt, ist eine viel gravierende Abwertung der Frauen, nämlich, weil diese Beleidigung der Männer, die ist nur vordergründig. Und im Grunde ist es gut, beleidigt zu werden, weil dadurch die Macht anerkannt wird. Und die Macht, es wird gesagt, du bist der Mann, du bist so irgendwas, ja, du kannst Sex haben oder du willst Sex haben. Und das ist das, ah, wir Frauen, wir können uns nicht trauen, das so offen zu wollen oder auszusprechen, uns zu versauen. Ah, nein, das geht nicht. Und das meine ich, diese Beleidigung der Männer, die muss aufhören, weil dahinter die viel größere Beleidigung der Frauen steckt, nämlich, dass sie nicht beleidigt werden können und nicht mal das ihnen scheinbar zuzumuten ist, einfach, dass sie auch wie ein Mann gesehen werden und auch gesagt werden kann, eine Frau, die will nur Sex, oh, die hat es auf mich abgesehen, ich sag's. Aber gut, was auch immer, ich sag, ich bin hier abgebogen, ich fühlte heute einfach, ich habe viel im Tank zum Podcast, ne, weil morgen geht's nach oben. Ich drehe eine Reise an, aber die wird nicht verschoben, aber keine Rede davon. Es geht an einen Ort, da fließen die Drogen. Aber trotzdem, da bin ich nicht sofort, nicht so gern. Ein Genosse meinte noch, ja, er sieht da noch im Hintergrund die Reichshauptstadt glänzen. Und das ist nicht so glänzend, ja. An dieses... Ja, an diesen Ort, den Geschichtsträchtigen zu fahren. Aber dann aber ja, er fährt deshalb nicht mit. Ich freue mich aber, ich komme mit nach Berlin und einfach die Genossen da anzuziehen. Ja, vielleicht kann ich ein paar Interviews machen. Wie ein Magnet bin ich mit meinem Mikrofon. Ich bin nicht bei den Bossen. Aber genau, gerade war ich ja dabei über meinen Chef und so. Ich wollte das nur ganz klar machen, dass, ja, also die Schüchternheit ist darauf zurückzuführen. Und diese Abschweifung hier war jetzt aber auch wichtig, ne? Aber kommen wir zurück. ist einfach darauf zurückzuführen, ich will ja auch Sicherheit, materiell und so genug Geld verdienen. Und deshalb meine ich, dass ein das entzündet, das erotische Verlangen, das sind die Pfründe, die möchte ich mir schützen lassen. Oder das Copyright, ne? Nee, es ist ja egal, ihr könnt es mir alle nachmachen, ne? Und auch so schreiben. Aber ich finde einfach, ja, ich habe dann mein Rezept, meine Quelle gefunden und da muss ich dranbleiben. Ich glaube, langsam oder schnell, aber egal wie, irgendwann, das ist schon interessant, finde ich, was ich da schreibe. Und das wird doch auch jemand lesen wollen und mir reißen aus der Hand. Ne? Aber dann, irgendwann kann ich auch was dafür verlangen und dafür reich werden. Und das meine ich, genau. Und das ist jetzt alles rausgekommen, meine ich, mit den Interviews, die waren doch irgendwie sehr subjektiv, aber gut und wichtig irgendwo, aber noch nicht so richtig gut. Ich will immer noch das mit Lila, was ich letztes Jahr machte, so in Folge 160, das war's, das krachte und wow. Oder auch gegen den Neue 20er Podcast, das waren so die Höhepunkte meines Podcasts. Aber gut, aber das hat ja alles, ja, Spuren hinterlassen, genau, ich musste das verlassen, dieses Projekt, das ging nicht mehr, das ist jetzt weg. Aber jetzt hier auf was Neues eingesteckt und eingespielt, angesteckt, das Lichtchen, die Kerze, sie brennt und ich bin nicht dicht, nee, es entrennt mir immer, entrennt mir dieser Strom der Worte und das ist ein ums andere Mal eine andere Sorte. Spanisch, Englisch, Deutsch, nee, aber bleiben wir jetzt bei Deutsch, ne? Die Reichshauptstadt. Also, I can fix her, ja, das wird nie gesagt. Aber das ist ein großes Thema, finde ich. Das ist, sowieso werde ich darüber noch reden. I can fix her oder I can fix him. Das ist genau das, aber das will ich nur hier ganz klar machen. Wir dürfen nicht zu, zu weich und zu nachgiebig gegenüber den Frauen sein, weil immer nur die Frauen so als schwächere Wesen betrachten, das ist genau nicht das, was zu Gleichberechtigung führen kann. Und genau das liegt da aber auch drin in diesem I can fix him, dass immer nur der Mann ist, der dieses wilde Leben führt und die Frau so für Gesundheit und Rationalität steht und ja komm, lass dich pflegen und deine Probleme und zeig mir, du bist nicht wie so ein dreckiger Mann, so wie so ein normaler. Und das ist ein Riesenproblem, aber darüber will ich jetzt nicht reden, sondern einfach sagen, ja, diese Interviews, es geht mir auch gut, damit fühle ich jetzt so, das ausgedrückt zu haben. Also das mit den Interviews, das, was worauf mein Schreiben beruht. Weil ich fühle auch, ja, das ist ja was, also, hä? Das tut mir so gut auch anzuerkennen. Ich will schreiben, schreiben, schreiben. Und Sex und Liebe, das ist nicht so das meine. Das natürlich ist das auch wie für die meisten Menschen irgendwie was. Ein Leck auf dem Bauch stellt sich vor oder auf dem Rücken oder was. Der Rücken ist ja wichtig. Ne? Aber gut, ich will nur sagen, kommen wir zum Punkt. Oh, jetzt habe ich hier schon 18 Minuten geredet. Nee, aber ich stand da und dachte dann so, gehe ich da hin zu meinem Chef und wollte ihm noch was sagen, was fragen. Aber dann dachte ich, nein, ich traue mich nicht und komisch, jetzt stehe ich einfach hier an meinem Stehschreibtisch und gut, teste noch ein bisschen weiter das Programm, das ich entwickle. Aber dann dachte ich mir halt, ja, okay, wenn du es jetzt nicht schaffst, dahin zu gehen, dann bleib doch einfach stehen und warte, bis der Chef vorbeigeht. Und genau, das habe ich dann gemacht. Irgendwann ist er gekommen, schönen Feierabend und so. Und dann sage ich ihm noch das, was ich ihm dazu sagen hatte. Eine gewichtige Frage, wo ich dachte, ja, wie ist das? Aber wage ich es überhaupt? Aber ja, wenn man sich so vornimmt, irgendwann muss man es achten. Aber genau das ist die Sache. Wir Männer müssen es uns immer vornehmen mit den ersten Schritten und so. Und ich will da so zurückschauen und sagen, ich traue es mich nie. Weil ich das klar machen will irgendwie, ja, dass ich es komisch finde, warum soll es ich mich überhaupt trauen als Mann, warum nicht viel mehr ihr Frauen, ihr seid doch viel stärker als wir, also ja. Und da traute ich es mich dann, aber ja, da fühlte ich dann halt okay. Aber ich wollte das nur sagen, weil weil ich so fühle, dass diese Gefühle, dass ich so fühle, dieses Gefühl, Englisch, Spanisch, Deutsch, so rätsel ich letztes Mal genau, was hat mich enttäuscht, was hat mich emporgehoben auf dem Markt nach droben und jedenfalls nicht nur die Verkaufszahlen, sondern allemal, mir geht es ja darum, um den Kommunismus zu propagieren. Und was wäre da einfach das Richtige, frage ich mich, wäre es da richtig so ein marxistisches Werk oder gut, was ich jetzt schreibe, eher so was Romanartiges oder ein Drama, Dramolett, oder aber vor allem der Inhalt, ne, sollte das eher so politisch sein wie Annalena oder mehr so erotisch wie ein Werk, das nannte ich Voluptuöse Mädchen. Ein schöner Name, ein schönes Werk auch. Voluptuöse Mädchen, und darin geht es um eine Anklageschrift gegen verschiedene Frauen und Mädchen aus meiner Vergangenheit. Die habe ich angeschaut in der Schule, in der Uni und auf dem Geschäft. Und diese Anklageschrift, die enthält einfach nur diese Aufzählung, Beschreibung der Augen all dieser Frauen und dass in diesen Augen eine Voluptuosität, also eine Begierlichkeit drin lag. Und das will ich anklagen. Und genau, also ich finde, das ist eigentlich ein sehr guter Gedanke. Das hat genau damit zu tun, mit dem I can fix him oder her. Warum gibt es da so einen Unterschied? Ne? Für die einen, für die Männer ist es so gut, Sex zu haben, aber für die Frauen ist es eine Anklage oder was? Das ist ihr Geschlecht, was ja dann auf der Anklagebank sitzt und man sagt, was auch immer. Also ich will es gar nicht aussprechen, ne? Das wird sich nur verfestigen. Ich sag nur, das ist eigentlich gut, diese Schrift, die ist. Aber nee, das war ja nur ein Beispiel. Das war nur ein Beispiel dafür, dass ich mich frage, genau, Annalena, das lehnt eher in eine politische Richtung, auch irgendwo erotisch, aber nicht so persönlich, in dem Sinne VM, virtuelle Mädchen. Ne? Das ist ja an meine eigene Biografie und irgendwas. Wobei ich die Mädchen nur so bei ihrer Augenfarbe zitiere, ne? Nicht mal ihren Namen, nur diese Augen und wie sie verschieden waren, aber alle doch irgendwie gleich begierlich auf mich blickten. Und das klage ich an und sage, ihr schaut mich so an und macht aber keinen Schritt, keinen Mucks. Das, also, nein, was seid ihr für Frauen? Und das, ich weiß es also nicht. Und genau, ich wollte auch nur sagen, es ist gut, das nämlich nicht zu wissen, weil das ist ja mit meiner Schüchternheit. Ne? Da sitze ich da in der Runde mit den Genossen und ich bin eben gern so, ich schreibe gern Protokoll, dann notiere ich da, was alle sagen. Und ich bin ja sogar Stellvertreter in meiner Gruppe und muss die Sitzung dann leiten letztes Mal, weil die Vorsitzende in Ferien war. Und natürlich bin ich dann so, dass ich dann auch eingreife und dann auch ab und zu, also na, was heißt eingreife, dass ich ein bisschen die Struktur vorgegeben hatte, eine Begrüßung und so, eine Einleitung. Aber ja, das mache ich schon, aber ich will halt in so einer Diskussion und so, ich kann mich nicht so gehen lassen oder ich, natürlich, wenn ich die Hand heb und mich auf die Redeliste setzen lasse, ja, dann rede ich was. Und das ist auch kontrovers dann, es ging um die Begriffe Demokratie, ich wollte die Demokratie da über Bord werfen und die Genossen noch dran festhalten und sagten, nein, so und so, es könnte viel besser sein, ja, der Westen, der macht das nicht fein, aber Demokratie, die ist doch noch immer rein und ich sage, nein, die Demokratie, die ist ein Scheiß, die ist einfach mit diesem Scheiß beschmiert jetzt, den der Westen da verliert, weil er einfach für sie steht. Aber da drifte ich wieder ab, das war ja nur das Beispiel für diese Diskussion. Und das Wichtige ist halt, dass, dass ich mir denke, ich habe Angst davor anzuecken. Und genau deshalb, weil man ja nicht entlassen oder geschasst werden will oder so und alles noch entzogen, alle wirtschaftlichen Ressourcen verloren. Genau, und das ist einfach diese Schicht. Aber dann denke ich so, ich würde es mir eigentlich wünschen, so zu sein, dass ich anecke und deshalb zum Beispiel auch ein besonders vulgäres, obszönes Werk rausbringe und sich genau so rum fragen, ja, was müsste ich denn tun, um besonders falsch wahrgenommen zu werden oder so, wie ich es mir nicht wünsche, Missverständnisse zu provozieren, aber was ist überhaupt Missverständnis, Verständnis? Verstehe ich mich selbst 100% wahrscheinlich nicht. Also, ja. Und das mit den Genossen, da meine ich einfach, ja, würde ich da auf den Tisch schauen oder bei irgendwas, was irgendwer sagt, ohne noch die Hand zu ihm einfach sagen, nee, Junge, das oder so. Und das ist es so, aber das ist ja ein ganz großes Problem überhaupt mit der Diskussionskultur. Die kann nicht gepflegt werden und es ist ein ganz großes Elend im Liberalismus. Da zählt das nur, was jemand auf YouTube hochlädt, ne? Da gibt es Leute, die verdienen hunderte Millionen oder Dutzende, lasse ich da noch, der berühmteste YouTuber Mr. Beast. Aber das orientiert sich halt nur an das, an dem Markt, an dem Verlangen des Dumpfen, der Volksmassen. Das ist ein Verlies. Ich spüre es doch selber auch, wenn ich mich damit einließ, mit dem Handy oder dem iPad und darauf rumdaddel. Man macht eben weiter, man will nur das und das sehen, was einem halt gerade eine kleine Lust bereitet. Und so ist es klar, diese Gewinnspiele oder so, die Mr. Beast da macht, dass die da halt zünden und er da zum Multimillionär wird, hunderte Millionen verdient. Aber ja. Also ich finde, ich sollte nicht so denken, dass ich da eine fertige Gesellschaft vorfinde, worin ich mich einfüge, sondern eine grüne Wiese, das ist ja mein Ansatz und mein Anspruch kann nicht sein, irgendwem irgendwas zu beweisen, selbst nicht meinen kommunistischen Genossen, sondern ich bin einfach für mich auf meiner eigenen Reise durch die Literatur und ich muss mich vor allem abgrenzen von dieser Welt, vor allem von diesem Land, in dem ich hier lebe und von dieser Kultur und Geschichte und Politik, die hier weht und herrscht, also genau, das ist so mein Hauptproblem, aber doch nicht, dass ich mich besonders gut und schön darstelle, sondern genau, das war schon seit geraumer Zeit, war so meine Idee auch gegenüber meinen Freunden und so, dass ich denke, hey, ihr seid mir alle lieb und so und ich verbringe gern mit euch Zeit. Aber andererseits, es ist auch so, dass ich denke, ich würde gern mal anecken. Also, wenn es irgendwas gäbe, womit ich so aneckte, und diese Frauentexte, ne, die können da ja schon in die Richtung gehen, aber ja, was auch sonst, den Klimawandel in Frage stellen oder so. Gut, Corona ist jetzt vorbei, aber Klimawandel behandle ich auch schon mal. Aber da hätte ich vielleicht noch polemischer sein müssen, ne, und da auf den Tisch schauen und sagen, nee, gibt's gar nicht. Oder was auch immer da diese idiotischen Fragen sind, die gestellt werden. Aber nee, also das wäre schön, wenn die Freunde von mir, das hatte ich doch erwähnt, wenn die mir den Rücken zuwendeten, weil dann habe ich mehr Zeit für mich und meine Kunst. Und das ist es, was Matt Fine rappt, der Rapper. Er hat Withdrawals, wenn er nicht genug Zeit für seine Kunst bekommt. Aber wie dem auch sei, also das wollte ich mir nur kurz hier sagen, aber lassen wir das Imperialismus, vielleicht wäre es dann auch das, ne, über die letzte Firma. Komm, dann referiere ich das noch kurz hier, weil jetzt habe ich auch VM. Ich nenne es immer so bei den Kürzeln, ne, meine Werke. Aber jetzt habe ich auch schon voluptuöse Meeting genannt. Jetzt will ich auch das noch kurz nennen. Imperialismus, das ist das Größte, so was mir einfällt oder was ich geschrieben habe. Und das ist ein großer Roman über die Zeit bei meiner letzten Firma oder davon halt inspiriert. Ne. Es geht um eine Firma, da werden langsam nach und nach durch den Start des Ukraine-Kriegs werden immer mehr ukrainische Programmierer importiert. Erst nur zwei Frauen oder drei und dann später kommt noch ein ganzer Trupp vorbei, nämlich ein Trupp, vielleicht 12-köpfig oder wie auch immer, 10, und das ist doch kein Problem für die Firma, ne? Sie können so viel effizienter Geld verdienen, indem sie diese Leute aus dem Osten holen, die nicht viel verdienen und bei denen sich bedienen an ihrer Arbeitskraft, und die sind froh, dass sie es haben geschafft über die Grenze, ne? Die Firma hilft noch, sie zu schmuggeln, weil klar, die Grenzschützer halten Wachen, muss man bestechen, denen noch was stecken, aber dann geht's ja auch. Und das, genau, dann kommen, also erst kommen nur diese Mädchen, aber dann kommt ein ganzer Trupp männlicher Programmierer und das sind Nazi-Programmierer. Das ist ein Nazi-Bataillon am Programmieren. Und was auch immer die auszeichnet, sie haben mal halt Tattoos, die Wolfsangel, übrigens Wolfsangel, ne? Aber wie dem auch sei, das ist irgendwie so ein Nazi-Abzeichen, aber mich wundert es nur, jeden Tag, wo ich mit der Bahn zur Arbeit fahre, da gibt es so ein Geschäft, das heißt auch Wolfangel. Aber gut, Wolfsangel und Hakenkreuze und Reichsadler und so. Und das finde ich wichtig, es ist nicht importiert, wir sollten nicht so tun, als wären das nur die Ukrainer, die Faschisten, nee, das sind ja auch wir selber, wir Deutschen. Also ich meine, nicht ich selbst, aber es gibt viele Leute, die auch solche Halsketten tragen und denen das gefällt, einfach ja, Nazi und die Nazi-Symbole und der Vergangenheit nachzujagen, nachzutrauern und das vor sich herzutragen als großen Traum. Man könnte es wieder aufrichten, es könnte so sein. Aber kaum. Ja, also genau. Ja, das war halt so diese Idee, die ich dann hatte vor ein paar Monaten noch. Aber viel besser ist in Imperialismus auch die Idee. Und ich referiere das nur kurz, weil ich so dachte, genau, ich will anecken. Und in dem Sinne, ich bin immer viel zu konziliant und frage mich, ah, was bringe ich dies und das an die Hand, was bringe ich raus, was ist ideal? Nee, sondern einfach das, was halt am blutigsten ist und am meisten Panik oder, wie sagt man, Skandal auch generieren kann. Aber darauf kommt es mir nicht an, nur darauf zu sagen, mir ist es egal, Leute, ihr könnt euren Skandal haben, aber also ich will einfach schreiben, wo ich fühle, das ist was Gutes. Und Imperialismus ist was Gutes, aber ich ließ es so liegen die letzten Monate. Ich habe es vermieden. Der Hauptclou dabei ist, und das fiel mir so ein, in den ersten 2 Monaten, wo ich bei meiner neuen Firma arbeitete, morgens mal, als ich zur Arbeit kam, auch in der Bahn, und dann irgendwie Streik und musste ich noch einen Umweg fahren. Aber dann war ich da im Park, wo ich immer laufe zur Arbeit, und dann kam es mir, und das irgendwie auch so eine Wut oder ein Frust gegen, ja, wegen dieser ganzen Sache. Und gegen die Ukraine generell, ich erinnerte mich auch an meine ukrainischen Mitbewohner, die erst ausgezogen waren, und da war noch mehr. Letztes Jahr haben hier noch 4 Ukrainer gewohnt. Aber an die erinnerte ich mich und dachte, so, ja, ich glaube, es ist was in dieser Kultur, die Ukrainer, die sind einfach so, wie auch immer sie sind. Aber sie sind halt so, und es stimmt ja, es gibt bestimmte Färbungen in der Natur, ne? So wie die Brasilianer eben fröhlicher sind und die Deutschen eher in sich gekehrter. Und die Ukrainer, ja, die sind auch irgendwie so extrovertiert und fröhlich, aber ich sag, was ich an denen halt feststelle, ist irgendwie, sie haben auch so einen Hang. Ja, wie soll ich das sagen? Aber sagen wir es besser nicht. Nee, ich kann es ja auch gar nicht sagen. Ich weiß ja nicht, was ich da meinte. Aber nee, einen Hang durch die Welt zu trampeln, möchte ich sagen. Und vielleicht ist das subjektiv beeinflusst, ne, von meinen Erfahrungen. Aber, und sich einfach nicht drum zu scheren, ja, was da hinter ihnen umfällt oder was da passiert und sich nicht lang zu quälen. Und ich mag das ja aber auch, genau die Ecken an, nämlich die Ukraine, die sind so, also, dass sie, glaub, auch sehr expressiv sind in ihrem Reden und gestikulieren und sehr emotional darin, aber genau dieses Emotionale ist auch nur so ein Schauspiel und man muss es vielleicht leider auch so formulieren, dass sie es einfach lieben, die Opfer zu sein. Das haben sie so aus ihrer Geschichte herausgezogen. Ja, das sind immer die Russen, die haben uns aufgezogen. Aber lassen wir das, diese Fragen, wie man auch immer die Geschichte betrachtet. Das ist ja nicht fest heute und immer in der Vergangenheit. Die Ukraine und es gab viele Länder, die um ihre Unabhängigkeit fochten. Und klar, in einem Moment, da kann man das mal feststellen und so tun, als wäre es das einzige Land auf der Welt und nur das zählt. Aber all das ist Teil des Problems dieser bürgerlichen Welt, diese Realität, die uns zusammenhält. Es ist so, ja, es geht nur um die Ukraine, das ist das Land. Aber nein, das ist doch nur ein Land wie jedes andere, will ich meinen. Aber gut, jetzt habe ich viel zu viel gesagt politisch, ne? Was habe ich? Aber die beste Idee daraus, oder jedenfalls eine Idee, die hatte ich noch gar nicht verpackt. Jedenfalls, was mir dann da kam, so im Frühling, ne, als ich dann morgens da hinging, ja, dachte ich dann so, dann sind da diese Ukrainer in der Firma und Simon, so dieser Programmierer und seine Kollegen, und dann aber, also, Eine Wirtschaftskrise bricht herein. Die Aufträge, die Bilanzen, die Umsätze brechen ein. Und was macht da der Chef, der Umbrück, der Feine? Na klar, der hat eine neue Idee. Er wird die Mitarbeiter jetzt verleihen. Und zwar in einem neuen Gewerbezweig, in der Prostitution. Ja, und gut, da kommt es halt mehr auf die Frauen an, ne? Der Markt ist einfach größer. Und so ist es. Und das finde ich so schön, beziehungsweise, ja, so schön will ich sagen, dass nämlich Umbrück dann da diskutiert. Und da dachte ich, sitzt vielleicht auch noch Simon mit am Tisch, aber warum? Er ist nur einfacher Mitarbeiter, aber okay. Das fände ich schön, dass sie da diskutieren, wie viel sind die einzelnen Mitarbeiterinnen wert aus dieser Frau, also aus dieser jungen Dame da, die erst zu uns gestoßen ist. Also der könnten wir sicher 500, 600 Euro pro Stunde rausholen. Und aus der anderen, gut, also die, ja, ist zwar auch recht jung, aber sieht halt nicht so gut aus, nicht ganz so gut, ne? Diese, ja, wie auch immer man sie nannte, jedenfalls, ja, geht dann so der Gedanke, okay, aus der können wir vielleicht noch 200 oder 300 Euro rausholen, aber immerhin, das ist ja auch was. Und gut, aus den älteren Mitarbeiterinnen, ja gut, wenn sie jetzt schon so gewisses Verfallsdatum überschritten haben, so 40 oder 50, naja, da kann man sie immer noch anbieten auf dem freien Liebesmarkt, aber so mehr als 150 oder 100 Euro wird man da kaum rausholen können. Aber immerhin. Und das ist einfach Umbrück, weil er ist so, er hat immer eine fixe Idee und aus jeder Situation noch was raus. Und jetzt, wenn die Wirtschaftskrise ist, klar, dann müssen sie halt das jetzt ausloten. Ja, wie kommen wir sonst ran an die Moneten? Und dann ist noch die Rede von einer Grenzkurve, die berechnet werden kann. Wann steigt der Programmierwert über den sexuellen Wert? Also in einem gewissen Alter, ja, da verfällt der Wert einer Person und dann irgendwann wird es sich mehr lohnen für die Firma, diese Person als Programmierer einzusetzen. Aber das ist noch nicht so leicht. Und überhaupt, ja, vielleicht können ja auch wir Männer dann so prostituiert werden. Ich baute das nur noch nicht ein, beziehungsweise generell schrieb ich ja nur so meine wahren Ideen da rein. Und fühlte, aber es sollte nicht sein. Es soll nicht sein, dass ich das vollende schon. Aber doch, jetzt wo ich so drüber rede, ja, das ist schon okay. Also die Männer können auch prostituiert werden. Und Simon sagt danach so, oh je. Und gut, das ist aber irgendwie so die Idee aus dem Frühjahr gewesen. Und jetzt letztens im Sommer hatte ich noch diese Idee eben mit dem Programmierbataillon, das einrückt aus der Ukraine, das eben ein Nazi-Bataillon ist, und Simon wird dann gefeuert, weil er einfach verdrängt wird von dieser Konkurrenz. Die sind billiger, die sind besser, die bringen's. Und Lila oder Sida, sie hatte mal Simons Podcast gehört und war deshalb ein bisschen aufgeklärt über den Kommunismus und so Faschismus. Und gut, sie hatte sich halt zwar irgendwie mit Simon verstritten, aber immerhin, sie erinnert sich an seinen Podcast und sagt dann diesen Ukrainern, hey, wie könnt ihr nur solche Schweine sein? Und sie faucht sie an, sie drischt oder wird vielleicht sogar handgreiflich, bis Umbrück sie auseinandersetzen muss, muss sie ihm maximal weit entfernt setzen. Und gut, so war diese Idee, aber ja, ich finde es ganz gut, die Idee zu referieren, weil es ist sowieso so, genau, ich will nicht so fühlen, dass ich meine Ideen geheim halten muss und so. Warum denn? Dass ich irgendwann präpariere für den Markt? Ich weiß gar nicht, ob ich das jemals rausbringen will. Das ist zu persönlich auch und so ein Ding, aber komm. Ja. Dann als Sahnehäubchen dieser Frühjahrsidee sollte dann noch eine Aktienbörse eingerichtet werden. Umbrück hat das erklärt, seinen Businessplan. Für die Firma, ja, das wird eine Börse, aber hier werden halt Optionsscheine auf Frauen gehandelt und wie die sich entwickeln in der Zukunft. Ja, man, diese oder jene Mitarbeiterin, was sie halt bringt auf dem Markt. Und ja, aber wie ist das denn genau? Jedenfalls, ein Anleger könnte in sie investieren und, ah ja, genau, dann wird er vielleicht was abkriegen von diesen Einkünften, die da immer herein kommen und aus diesen Pfründen und aus diesen Sündenpfuhl, ne? Das ist, oh je, für die Gläubigen sind es Sünden oder für wen auch immer. Das eine Sünde ist, sich zu prostituieren. Für mich jedenfalls nicht. Darum gehe ich ja jeden Tag zur Arbeit ins Geschäft. Das ist ja auch eine Art Prostitution. Und da ist es, wo es mir gefällt. Und hey, liebe Kollegen, es tut mir leid. Ich konnte noch nicht so viel reden mit euch, aber irgendwann sind wir zu zweit oder auch zu mehreren. Ja, ich halte mich nur dran. Ich sage, Arbeit und Privates erstmal zu trennen, weil das eben letztes Jahr nicht so aufging, als ich das wollte vermengen und dachte so mit ihr, ich könnte mit ihr hier pennen und dann, wenn wir zusammen durch den Wald radeln und ins Geschäft uns da einstellen. Und aber das kann man nicht stemmen, scheinbar. Und okay, ja, also dann, ich wollte eigentlich irgendwas vorlesen noch. Genau, aber jetzt, wo ich das mit Imperialismus referiert habe, kann ich auch sagen, nee, ich will daran nicht schreiben, ich will das nicht rausbringen, jetzt ist nicht das. Ich wollte mir das nur klar machen, dass ich nicht so viel immer darüber zögern sollte und denken, was ist das und das, was ich rausbringen will, sondern einfach irgendwas mal und sagen, irgendwas ist gut, vor allem wenn es dann nicht genau das Richtige ist, umso besser, weil ich will das genau anzuecken und dass irgendjemand mir sagt, hä, was schreibst du da für einen Scheiß an? Dass ich dann sage, ja, hey, du bist doch selber scheiße. Hey. So ungefähr würde ich es mir einfach wünschen. Und gut, und was ich jetzt vorlesen kann, gut, es gibt Dienste. Ein gutes Werk. Es gibt auch andere. Ich habe auch an nur eine Arbeiterin weitergeschrieben. Aber lass mich das nur kurz klären. Ich schaue kurz rein in meine Dokumente, dann können wir weiterreden. So, hier bin ich wieder. Ja, ich habe mich jetzt entschieden für die Dienste. Übrigens auch sehr interessant, wenn ich bei der Arbeit sagte der eine Chef, ja, unsere Daten, was ist eigentlich mit denen, gehen die zur CIA? Und der andere sagte dann, ja, ist doch egal. Und im einen war es aber nicht so recht. Und ich dachte noch so, ja, das ist ja auch für mich eine Frage. Auch ich bin da nicht so versiert, ne, meine Daten zu sichern. Habe hier gar nichts verschlüsselt. Oh, hier sollte ich das lieber. Aber es stimmt schon, ich denke auch in dem Bereich, wo wir arbeiten. Wir stehen ja auf der Seite der CIA, ne? Gerade wir, also von dem her würde ich mir da keine Sorgen machen. Aber der andere hat eigentlich schon recht, ne? Aus technischer Sicht, hey, warum soll es denn einfach nicht so einfach machen? Den Anspruch sollten wir als Informatiker zumindest haben. Also ja, was auch immer, selbst wenn wir dann verlieren gegen so einen Geheimdienst, aber zumindest können wir ein bisschen mehr Raffinesse reinlegen und sagen, komm, schützen wir unsere Daten. Aber gut, natürlich, das wollte ich nur kurz erwähnen, weil ich dachte dann auch schon daran, und ob ich daraus eine neue Idee zimmern kann, oder generell aus dem, was die Kollegen reden. Da gab es auch eine sehr schöne Unterredung vor ein paar Monaten am Mittagstisch, da kam das auf, über Küchengeräte und dass man die an die Erogenzone anschließen könnte und wenn man da drauf drückt, dann wird das gedrückt und stimuliert. Aber ich glaube, die Idee kam von einem anderen Mitarbeiter, der ist verrückt. Oder nein, aber er ist nicht wie wir, wie die meisten. Er wohnt auch woanders und so und reist viel und kommt nur manchmal vorbei. Aber nein, bleiben wir dabei, bei den Diensten. Diese Idee nämlich, fühlte ich so, die ist auch was Gutes, was Dienstbares. So wie damals mit der Saskia-Idee, wo ich das fühlte, war. Ja, coole Idee. Und dann aber, die hatte ich so vor 2 Monaten, als ich gerade diese Aufnahmen über Lana machte und über G-Easy. Und genau. Und darüber nachdachte, groß rausgekommen, wie sie halt, wie ein Star. Aber ja, und dann, genau, dachte ich darüber nach. Ja, das will ich aber nicht, na klar. Aus gewissen Gründen. Mein Gehalt reicht ja, das ist ja, da habe ich meine Pfründe, was soll ich da noch weiter sündigen? Und nein, gegen das Regime in Berlin, das ist mir doch lieb, ich stehe auch auf dieser Seite. Ja, so ist es ja. Und warum soll ich dann schreiben? Nee, also Programme schreiben, ja, das, aber deshalb hier diese Idee, also da kommen jetzt die Geheimdienste oder irgendwelche Dienste, aber es geht schon so in die Richtung Geheimdienste. Und die belagern hier eine schüchterne Person, nämlich jemand, der eine Art Autor ist und jedenfalls gern und viel schreibt. Und sie sagen ihm, dass er jetzt mal seine Texte rausbringen muss. Und wie ist das eigentlich? Am Ende kommt das so raus, ja, die greifen ja, die saugen ja sowieso alles ab, diese Dienste. Wahrscheinlich haben die diese Texte schon längst und sie wollen jetzt nur die Autorisierung von ihm, dass sie auch veröffentlichen unter seinem Namen. Aber warum ist ihnen das so wichtig? Ne? Darum wird es hier gehen und ich kann nur verraten, natürlich die Kultur, bei Peter Hacks kann man das nachlesen, in Zur Romantik, sein schönes Buch, Peter Hacks, aber dass Künstler eben auch Teile des Bataillons sind, der Armee oder der Staatsmacht, der ideologischen Macht eines Staates eben. Und dass sie ihn vertreten und so und dass diesem deutschen Staat jetzt halt wichtig ist, da gut aufzutreten und vor allem jetzt in solchen bewegten Zeiten, wo wir sogar im Krieg sind, sagt die Außenministerin gegen Russland, dann natürlich muss man dann allen zeigen, dass nämlich Deutschland das beste Land ist und das einfach beweisen. Und geil, ja, und allein deshalb, sie müssen den Autor zwingen, Texte rauszubringen. Und ja, weil damit wird Deutschland gut dastehen. Und das ist so diese Idee und okay. Okay. Wie gesagt, das ist nicht das Große, das Real Maravilloso, das Bloße, was meinem Schoße, ja, was einfach so diese Lendenkraft und Feuerkraft, das liegt in den ganz fantasievollen Werken, aber das hier ist halt mehr so subjektiv, ne, selbstreflexiv, aber komm. Also, Herr Ruhrknips, Sie geben uns jetzt Ihre Texte heraus, aber Dali, nein, die bleiben drin. Denn in ihn habe ich mein Geheimstes, mein eigenstes, einstiges eingebaut, meinen ganz individuellen Schatz. Der soll nicht heraus ans Tageslicht, wo alle Welt ihn begafft. Aber Herr Ruhrknips, wir können es auf die harte Tour versuchen oder auf die sanfte. Also, da draußen erwartet sie ja auch eine Belohnung. Der Markt nämlich, der wird reichliche Beute für sie abwerfen, sollten sie zustimmen, ihre Texte dorthin auf den Markt nämlich zu werfen. Die Leute werden sie kaufen und sich die Finger danach lecken. Schön. Sollen sie sich lecken? Auf meine Texte können sie aber noch ein Weilchen warten. Ich richte mein Schaffen und Produzieren von literarischen Glanztaten nicht am Geschmack und den Erwartungen der einfachen, rohen Volksmassen aus. Ich dachte, Sie wollten Volksdichter sein? Nun, schon in gewissem Sinne, im proletarischen Sinne, soll meine Kunst ganz einfach eine tägliche Unterstützung und Verschönerung des Lebens sein, welche all die müden Proletarier aufmuntert, die täglich an Werkbänken, Drechselmaschinen oder Drehbänken stehen müssen. Ja, da wo noch richtig gearbeitet wird. Wobei auch diejenigen, die im Büro vor dem Laptop sitzen, meines Erachtens Proletarier sind, solange sie nicht eingebunden sind in die offizielle Führungsstruktur und Befehlshierarchie, die das Kapital aufbaut, um seine Arbeiter zu dirigieren. Dann wären sie Arbeiteraristokraten. Auch ein Begriff von Lenin. Aber selbst gegen die habe ich noch nichts, nur gegen die Bourgeois, die Monopolisten oder Oligopolisten und ihre Ansichten. Dummerweise verkaufen die aber den leistungslosen Beziehern dieser aristokratischen Titel und Würden diese Ansichten als allgemeingültig und unhinterfragbare, wonach diese Wahrheit hinabgereicht wird, bis sie selbst der müdeste, geschlagenste, vom erbarmungslosen Lohnregime kaputtgetretene Arbeiter schlucken und als gültige Münze der Realitätsbehandlung akzeptieren muss. Schön und gut, Ihre Ausführungen klingen ja ganz halkionisch. auch wenn sie natürlich unhaltbar, verrückt und Ausbund ihrer hinterlistigen kommunistischen Haltung sind. Aber wozu schreiben sie denn überhaupt, wenn sie die Volksmassen nicht aufrütteln wollen, ja, nicht mal erreichen? Dann könnten sie es doch gleich bleiben lassen. Lassen sie ihre Texte stecken. Wozu sich überhaupt die Mühe machen, sie anzufertigen, wenn sie die da nicht herausbringen? Einen Moment, ich will nur dieses Wort nachschauen, halkionisch. Das kam mir nur in den Kopf, aber ich weiß gar nicht, was heißt denn das? Hä? Martin Pescador auf Spanisch, eine interessante Übersetzung. Aber ich wollte eigentlich nur danach googeln, halkionisch. Als halkionische Tage bezeichnete man im antiken Griechenland einen Zeitraum von 14 Tagen im Dezember um die Wintersonnenwende. Die halkionischen Tage wurden wegen des gewöhnlich schönen Wetters und der Windstille geschätzt. Das Meer war in dieser Zeit ruhig und gut befahrbar. Halkionisch, ja genau, danach klingt das, da ist der halkionische Himmel, das ist so ein blauer, wolkenbefreiter Himmel, einfach klarer. Ja, also das kann man sich gut vorstellen, da in Attika, in Athen, da das Meer so schön mit Bergen versetzt, durchsetzt, die Aufrang da glänzt und dann die Wellen sanft sich schneller und schneller, aber nein, sich senken und beruhigen in den halkionischen Tagen, da werden sie ruhiger und schaukeln dann. Ja, aber weiter hier. Also, warum dann überhaupt diese Texte schreiben? Herrje, Sie vorlautes Journalist, als ob alles so einfach wäre. Als ob Sie nie Probleme mit dem Leben und der Liebe gehabt hätten. Wollen Sie mir etwa sagen, dass das so einfach wäre, mit einer Frau zusammenzuleben, zu leben, ihr in die Augen zu schauen und zu sagen, ich liebe dich. Du bist mein Stern, mein halkydischer Leitstern oder Fixstern, der mich durch dunkelste Nächte geleitet und mir immer zur Seite steht. Lass auch mich dir beistehen, lass uns durch dick und dünn gehen. Herrgott, Sakrament, wie kitschig das klingt. Da verfluche ich doch lieber Gott, seinen eingeborenen Sohn, diesen Christus, das Arschloch, dieser Hundsfott, als dass mir sowas über die Lippen käme. Okay, aber ich glaube, das Wort existiert jetzt nicht, ne? Halkydisch. Aber ich merke gerade auch, es wäre ganz gut, wieder eine Pause zu machen. Ah, null Treffer bei Google, wow, sowas gibt's auch selten, ne? Ja, geil, halkydisch. Dann finde es aber trotzdem gut, dass das hier in meinem Text drinsteht. Das ist irgendwie gut, es ist klar, was damit gemeint ist, ungefähr, ja. Aber Herr Ruhrknips, dieser emotionale Ausbruch, also ich weiß gar nicht, wie darauf reagieren. Wir von der Presse mögen Emotionen ja, weil sie die Auflage hochtreiben und sich gut verkaufen lassen. Aber mir scheint, sie haben flugs das Thema gewechselt. Was haben die Probleme der Liebe denn mit dem Schreiben und Publizieren zu tun? Ganz einfach, ich schreibe über meine persönlichen Liebesgefühle. Darum bleiben meine Texte geheim. Keine jener Damen, an die ich meine Liebesschwüre richte, blickt hinein. Denn das wäre unfein, das machte mich bibbern und beten. O je, denn dann durchblickten sie mich, durchschauten mein Spiel. Ja, es ist so, ich hab nicht viel, aber doch dies eine an literarischem Saum. Ich gehe alleine und stelle mir vor, da wäre noch Raum für eine Frau an meiner Seite. So und wie schön das wäre, das kritzle ich aufs Papier oder auf die Erde mit einer Scherbe oder Kerbes eben in meinen Laptop, spritze dort hinein, dünge meine binären Dokumente, jene digitalen Schränke, Ranküne und Gelenke. Also um's ganz basal runterzubrechen, meine Texte sind meine Windeln. In diese wackeren Windeln kacke und piesele ich hinein. So stelle ich sicher, der Liebesfunke wird nie zünden. Es darf niemals so sein. Oh nein, tausendmal nein. Gut, also ich wollte ja nur gerade lachen wegen den wackeren Windeln. Das ist so ein schöner Ausdruck. Und mich hat so geärgert, vor 3 oder 4 Wochen, was da saß ich im Büro und machte gerade Mittagspause. Und das war halt blöd, dass ich dann gleichzeitig aß und dann noch über mein Dokument scrollte, wo ich manchmal was aufschreibe. Und dann habe ich das einfach gelöscht. Da war nämlich schon ein Interviewteil, der genauso ging, der so hieß, ja, ich kacke in meine wackeren Windeln und das sind meine Texte. Ich werde das so verhindern, dass sie das, was austritt, das, was noch hinaustritt nach außen. Und wow, das macht viel Sinn. Aber das war schade. Das, dann habe ich den Ex echt gelöscht. Irgendwie bin ich ja einfach auf den falschen Knopf. Und, aber gut, es war nicht viel, was kaputt war. Aber das ist mir letztes Jahr schon mal passiert, mit einem Text, den ich irgendwie bei der Arbeit geschrieben hatte und dann über E-Mail nach Hause geschickt. Und dann aber irgendwie hatte ich es da überschrieben. Ne? Das war dann... Aber oh, nee, dann war die E-Mail ja noch da. Ne? Es war nicht... Hä? Es war in irgendeinem Dokument, was ich halt überschrieben hatte dann. Ne? Ja, komisch. Und so auch das mit den wackeren Windeln. Das war hier nicht ganz astrein. Das war der zweite Versuch dann, nachdem ich das löschte. Aber das, finde ich, ist einfach was, dass die so wacker sind und die halten mich dicht und da kann alles reinlaufen, ja, in die Texte und so, aber nicht in die wirkliche Welt da draußen. Nein, das ist, was mich zusammenhält. Und war, okay, also, aber Herr Rorschis, also jetzt erklären Sie uns doch mal, was ist es denn? Was macht Ihnen so Angst daran, an diesem Liebesfunken? Und überhaupt, was macht Ihnen die Liebe zur Qual? Was vergällt Ihnen jenen Gedanken an die Publikation? Warum veranlassen Sie, dass man hinter dem Berg hält, wär's nicht zu Ihrem Wohl, die Schriften rauszubringen, um das Volk zu lehren und ihm zu bezeigen, Sie können's, können singen? Wie gesagt, ich lege diese Texte an, schnalle sie mir um wie die Windel, und dann bin ich sicher, nichts wird nach draußen dringen. Ich schreibe über erotische Gefühle und Wallungen. Aber sobald ich stoppe den Textfluss, den Schreibakt beende, da ist es auch um und ich poppe, weder noch gebe ich einen Kuss. Ja, hier fehlt der Rhythmus. Der muss. Das ist zwar ein Reim irgendwie mit dem Poppen, aber das passt trotzdem nicht. Aber gut, egal. Nicht mal verschwende ich nur einen Moment an diese Erwägung. Ich will nur so leben, allein für mich, ich schaue niemandem ins Gesicht. Zu lang habe ich davon geträumt. Wie das wär, hätte ich eine Freundin. Dann bin ich gebrochen, ich habe gerochen, irgendwas an mir ist schief und verfault. Drum duck ich mich weg, schreibe nur noch, doch schau nie nach einer Frau. Ich druck's eben nicht, ne? Aber ich werde schon müde, meine Zunge lispelt an. Einfach, das wollte ich noch sagen, genau, ich zittere so sehr und das mit der Schüchternheit, dass ich will, man muss dran festhalten, aber andererseits will man es überwinden. Aber weiter kann ich es jetzt auch nicht aufbinden, was ich da meinte und meine. Nur halt... Nur halt, dass ich ja kein richtiger Mann sein will, wie das müsste man in Imperialismus nämlich noch einbauen, ein richtiger Mann, und dass der fliehen kann aus der Ukraine, dass man da nur fliehen kann, wenn man eine Frau ist, nämlich, und ich glaube, da liegt schon ein Potenzial drin, vor allem auch das mit der Eifersucht, wenn man das noch einbaut, Simon ist dann eifersüchtig auf die neuen Nazi-Programmierer. Lassen wir das einfach. Ah, ich hatte hier noch Matt Fein aufgeschrieben. Genau, vielleicht kann ich von dem noch ein Lied. Aber nein, das kann ich dann verlinken, weil ich habe nicht die Lizenz. Beziehungsweise ich habe ja schon die Lizenz zum Liederspielen, aber die gilt eigentlich nur für meinen anderen Podcast, den ich jetzt ja gelöscht habe. Und okay, da will ich schon mich absichern, juristisch nicht in falsche Fahrwasser kommen. Also, muss die Lizenz dann nochmal umstellen, den anderen Podcast eintragen. Aber lasst mich hier nur kurz Matt Fein, wie dieses Lied dann auch heißt. Level. Ja, ich kann es dann verlinken, es heißt jedenfalls so, dass geht jedenfalls darum, dass er viel Zeit braucht, um seine Notebooks und Harddrives zu füllen, Und das ist es ja, das sind diese wackeren Windeln für ihn und auch für mich einfach. Und ja, Fired Up ist hier ein schönes Lied, vielleicht ist es das, Hang Tight. Ich glaube, es ist eher Fired Up. Das muss sein, weil er ist so Fired Up, er ist einfach wie unter Feuer, unter Strom. Er ist gut, ja, man, dieser Typ. Okay, aber damit sage ich dann, dass ich blick nicht mehr durch. Nee, ich bin müde und ich komme nicht zurück. Ich will jetzt nicht eine Pause machen, sondern einfach sagen, komm, lassen wir es zurück. Lassen wir es am Stück, diesen Podcast. Ja, hatte nur eine kurze Pause drin. Ich fühle einfach, da ist was Großes in Berlin. Ich wollte immer entdeckt werden, genauso wie meine Mutter sagte, das sagte ich in der letzten offiziellen TDD-Folge. Entdeckt werden, ja, aber von den Richtigen, so sage ich, und nicht von diesen scheiß Bourgeoisen oder Arbeiteraristokraten, nein, von meinen Genossen und so. Genossen, ja. Und da, ja, gestern traf ich eine sehr nette Genossin, die, ja, sie wohnt hier in der Nähe und wird auch so ausgebeutet, sagte sie. Schon oft in der Gastronomie gearbeitet, aber da arbeitet man eben 12 Stunden. Ah, und jetzt wurde mir das klar. Ich dachte noch, diese eine ukrainische Mitbewohnerin von hier, ich dachte noch, das wäre so ein Ausnahmefall, dass sie 12 oder 14 Stunden arbeiten muss. Aber nein, sagte mir die Genossin, das ist doch ganz normal in der Gastro. Ja, da ist das halt. Aber komisch, ne? Nicht mal diese Gesetze, die eigentlich herrschen, werden eingehalten oder irgendwie verfolgt. Das ist ja schon ungeheuer, dachte ich dann, wenn das einfach in ganz Deutschland so Standard ist in der Gastronomie, ja, dann heute mal arbeitest du halt 12, 13 Stunden. Komisch. Und das Gesetz sagt eigentlich 10 Stunden, aber dann wird darüber diskutiert, jetzt von Seite der FDP das auszuweiten. Aber wozu überhaupt? Man muss sich doch gar nicht ans Gesetz halten. Oder zumindest so, wenn man zu denen gehört, die da schalten und walten, eben zu der Bourgeoisie oder der Ausbeuterklasse. Gastronomie, ja, das ist alles, das ist zwar nicht die Bourgeoisie, die nur so ein Restaurant hat, ne, das sind nicht die Oligopole oder, nee, eine Restaurantkette, McDonald's, das wäre dann Besitzer davon, wäre schon Bourgeoisie. Aber es ist eben diese Zwischenschicht, ne, die da damit geschmiert wird, diese Arbeiteraristokraten, weil die wollen ja auch günstig essen gehen oder sehen, da ist jemand, der uns bedient. Und der steht noch niedriger als ich, ja, der steht unter mir in der Hackordnung. Und der, an dem kann man sich abreiben und abputzen und sagen, ja, der ist es, der hat es verdient, wenig zu verdienen nämlich. Und ich sehe nicht, warum ich dem mehr zahlen soll oder Trinkgeld oder alles, soll der doch unter Qualen da arbeiten, das ist richtig und ich will hier nur genau bezahlen. Aber ich glaube, damit habe ich das gut, das verspricht sich. Ja, aber liebe Grüße hier an diese Genossen, falls ihr zuhört mal und so. Ich habe ja meinen Podcast noch nicht gegeben, ne? Warum auch oder hä? Ich bin ja sowieso auf der Flucht, ne? Durchs Internet ziehe meine Spur. Und ja.